freue mich vor allem, seit einiger Zeit mal wieder da sein zu dürfen und mit euch gemeinsam heute Morgen Gottes Wort zu betrachten. Ich bringe auch Grüße mit aus der Emanuel-Gemeinde und aus der Brüdergemeinde in Wetzlar. Die Geschwister beten auch heute für den Gottesdienst hier. Und bevor wir uns dem Wort Gottes nochmal in besonderer Weise zuwenden, lasst uns gemeinsam beten. Öffne unsere Augen, dass wir die Wunder in deinem Wort sehen. Öffne unsere Ohren, dass wir die Stimme des guten Hirten hören, der sein Leben für uns gegeben hat. Und öffne unsere Herzen, damit sie weich und empfänglich werden für das Evangelium. Wir bitten dich, verändere uns durch deinen Geist. Führe uns zu Jesus Christus. Zeig uns mehr, wer wir sind, wenn wir ohne dich leben. Und lege in uns ein Verlangen nach Leben mit dir, durch dein Wort. Amen. Vor etwas mehr als 500 Jahren hat Martin Luther am 31. Oktober in Wittenberg seine 95 Thesen an die Kirchentür geschlagen. Und das ist jetzt 504 Jahre her. Und wir fragen uns manchmal berechtigt, warum sich Menschen bis heute an solche Tage erinnern. Warum viele Christen sich immer noch ganz bewusst an den Reformationstag erinnern. An einen Mann und an einen Tag, was vor 500 Jahren passiert ist. Ein Mann, der vor 500 Jahren gelebt hat, der dann irgendwann gestorben ist. Eine kleine Protestaktion irgendwo in einer Kirche in Ostdeutschland, die heute wahrscheinlich nicht mal mehr stehen würde, wenn er dort nicht seine Thesen angeschlagen hätte. Und wir fragen uns ganz berechtigt, warum erinnern sich Menschen bis heute daran, wie Gott irgendwann einmal andere erneuert hat, wie Gott irgendwann mal Menschen wachgerüttelt hat durch sein Wort. Und Markus hat das ja schon sehr schön gesagt, Erneuerung, Veränderung ist dann notwendig, wenn wir Menschen, wenn es in unserem Herzen am dunkelsten aussieht, wenn wir Gott vergessen haben, wenn wir vergessen, wer Gott ist. Und der Abschnitt aus dem Alten Testament, den wir uns heute anschauen wollen, findet ihr im Buch der Könige, in 2. Könige, Kapitel 21, Vers 19 bis 23, 33. Wir werden das nicht alles am Stück lesen. Wir werden immer wieder hineinschauen und zu Beginn hilft es uns, glaube ich, wenn ihr mit reinschaut in eure Bibeln, 2. Könige, Kapitel 21, die Verse 19 bis 24. Und dann noch 22, Vers 2. Also Kapitel 21, die Verse 19 bis 22, Vers 2. Aber ich lese es auch einmal am Stück vor. 22 Jahre alt war Amon, als er König wurde, und er regierte 2 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Meschulemet, eine Tochter des Haruts aus Jotba. Und er tat, was dem Herrn missfiel, wie sein Vater Manasse getan hatte, und wandelte ganz in dem Wege, den sein Vater gewandelt war, und diente den Götzen, denen sein Vater gedient hatte, und betete sie an und verließ den Herrn, den Gott seiner Väter, und wandelte nicht im Wege des Herrn. Und seine Großen machten eine Verschwörung gegen Amon und töteten den König in seinem Hause. Aber das ganze Volk des Landes erschlug alle, die die Verschwörung gegen den König Amon gemacht hatten. Und das Volk des Landes machte seinen Sohn Josia zum König an seiner Statt. Was aber Amon mehr getan hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Und man begrub ihn in seinem Grabe im Garten Usas. Und sein Sohn Josia wurde König an seiner Statt. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida, eine Tochter Adajas aus Boskat. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte ganz in dem Wege seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. An der Geschichte Josias, die wir uns heute ein wenig anschauen wollen, sehen wir sehr deutlich, wie Gott eigentlich sein Volk und wie Gott auch heute noch seine Gemeinde erneuert. Das ist nicht einfach so eine Blaupause, die wir dann eins zu eins übernehmen, aber wenn wir heute auf Gottes Wort hören, dann sehen wir zuerst einmal ganz grundsätzlich, wie Gott sein Volk erneuert. Das müsst ihr jetzt. Könnt ihr das sonst von der Technik hinten? Und wenn wir hier Gottes Wort lesen, wenn wir uns das anschauen, dann müssen wir uns drei Dinge vor Augen halten, wie Gott eigentlich seine Gemeinde auch heutzutage noch erneuert. Gott ist derjenige, der Erneuerung schenkt. Und trotzdem sind wir diejenigen, die handeln. Gott ist derjenige, von dem alle Initiative ausgeht. Gott ist derjenige, der dafür sorgt, dass Menschen durch Gottes Wort verändert werden. Dass Gottes Wort tatsächlich nachhaltig Menschen verändert. Das Zweite, was wir sehen, ist, es braucht Anleitung zur Veränderung, zur Erneuerung. Und das geschieht auch nie alleine, sondern es geschieht immer in der Gemeinschaft von Gottes Volk. Damals in Israel und heute in der Gemeinde. Und etwas, was ganz besonders wichtig ist, ist, dass nichts Neues dazukommt. Wir lernen, wenn wir erneuert werden durch Gottes Wort, wenn wir uns von Gottes Wort erneuern lassen, nichts Neues. Auch wenn das Wort Erneuerung heißt, sondern das, was da ist, wird erneuert. Du lernst nichts Neues über Gott, aber du verstehst Gott tiefer. Du lernst Gott tiefer kennen. Du lernst Gottes Wort tiefer kennen. Du lernst Gott selbst tiefer kennen. Und beides oder alle diese drei Punkte betreffen sowohl dein Leben als Einzelner als auch unser Leben als Gemeinde, wenn Gott sein Volk erneuert. Und das Erste, was wir sehen, ist, wenn Gott seine Gemeinde erneuert, dann schenkt er dir eine neue Liebe zu seinem Wort. Das seht ihr in Kapitel 21 ab und in Kapitel 22, vor allem in Kapitel 22 ab Vers 1 bis Vers 10. Und ich lese die Verse 6 bis 10 einmal vor. Die Verse 3 bis 10. Im 18. Jahr des Königs Josia sandte der König den Schreiber Schaphan, den Sohn Asalias, des Sohnes Meschulams, in das Haus des Herrn und sprach: Geh hinauf zu dem Hohepriester Hilkia, dass er abgebe alles Geld, was zum Hause des Herrn gebracht ist, das die Hüter an der Schwelle gesammelt haben vom Volk, damit man es gebe den Werkmeistern, die bestellt sind im Haus des Herrn, und sie es geben den Arbeitern im Haus des Herrn, damit sie ausbessern, was baufällig ist am Haus, nämlich den Zimmerleuten und Bauleuten und Maurern und denen, die Holz und gehauene Steine kaufen sollen, um das Haus auszubessern. Doch dass sie keine Rechnung legen dazu, denn das brauchen sie nicht von dem Geld, das ihnen gegeben wird, sondern dass sie auf Treu und Glauben handeln. Und der Hohepriester Hilkia sprach zu dem Schreiber Schaphan: Ich habe das Gesetzbuch gefunden im Hause des Herrn. Und Hilkia gab das Buch Schaphan, und der las es. Und der Schreiber Schaphan kam zum König und gab ihm Bericht und sprach: Deine Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Haus des Herrn gesammelt ist, und haben es den Werkmeistern gegeben, die bestellt sind am Haus des Herrn. Dazu sagte der Schreiber Schaphan dem König: Der Priester Hilkia gab mir ein Buch, und Schaphan las es dem König vor. Wir haben es gehört, auch vorhin schon, diese Zeit, auch schon am Anfang jetzt in der ersten Schriftlesung, sie war turbulent. Gottes Volk befindet sich an einem absoluten Tiefpunkt. Wir lesen von Königen wie Manasse, dem Großvater Josias, und von Amon, dem Vater Josias. Das waren keine netten Zeitgenossen. Manasse wird von Gott so betitelt, so bezeichnet, so charakterisiert, wie es eigentlich die schlimmsten Könige seiner Zeit sind. Gottes Urteil über sein Volk zu dieser Zeit war, dass sie schlimmer waren, dass sie ihn weniger kannten als die meisten anderen Völker um ihn herum. Gott sagt über Manasse: Du bist gottloser als die Menschen, die mich eigentlich nicht kennen. Und Manasse war der Großvater von Josia, und man könnte dann denken, vielleicht kommt die nächste Generation, vielleicht kommt ein besserer König, und dann ist Amon gekommen, der König, der nur kurz regiert hat, weil er umgebracht wurde von Leuten, die noch schlimmer waren als er. Und wir befinden uns hier eigentlich in einer sehr katastrophalen Situation damals. Der Tempel ist zerstört, davon lesen wir hier. Gott kann nicht angebetet werden. Der Tempel ist der Ort, wo Gott seinem Volk begegnet, wo Gott gegenwärtig ist, wo Menschen Gott nahe kommen dürfen. Wir müssen uns das vielleicht so vorstellen, was die Auswirkung dafür wäre, wenn es einfach seit Jahren keine Gottesdienste mehr gäbe. wenn es seit Jahren nicht möglich wäre und es niemanden stören würde. Damals haben keine Gottesdienste im Tempel stattgefunden. Der Tempel war eine hässliche, scheußliche Bauruine, ein Schandfleck mitten in Jerusalem. Und dieser junge König, Josia, von dem wir lesen, zum Beispiel in Kapitel 22 gleich zu Beginn, 8 Jahre alt war er, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Und im 18. Jahr seiner Herrschaft, Josia ist 24 Jahre alt, bemerkt er auf einmal diese Bauruine. Bemerkt er auf einmal, da steht doch was, was früher mal wichtig war. Das steht ja auf dem wichtigsten Ort eigentlich, mitten in der Stadt. Warum stört uns das nicht? Und sagt, bringt das mal in Ordnung, kümmert euch mal darum. Und auf einmal beim Aufräumen, beim Renovieren, wir können uns vielleicht vorstellen, da mussten ein paar Wände gestrichen werden, dort musste vielleicht das Tor wieder in Ordnung gebracht werden, die Türen wieder eingehängt werden, findet jemand eine Bibel. Beim Aufräumen im Gemeindehaus. Wir würden ja sagen, das ist das Allernatürlichste, aber wenn ihr nochmal mit reinschaut in eure Bibel, in Vers 8 lesen wir, der Hohepriester Hilkia, wir könnten auch heutzutage sagen, die Ältesten, sprachen zu dem Schreiber Schaffan, ich habe das Gesetzbuch gefunden im Haus des Herrn. Hilkia gab das Buch Schaffan und er las es. Das sind ganz unscheinbare Verse, aber sie zeigen uns etwas ganz Deutliches. Gottes Volk kannte Gottes Wort nicht mehr. Gottes Volk hat seit Jahren Gottes Wort nicht mehr gelesen. Hat sich seit Jahren nicht mehr für Gott interessiert. Das wirkt vielleicht auf uns nicht so sonderlich besonders, aber wir würden wahrscheinlich erstaunt und verdutzt gucken, wenn auf einmal jemand von unten irgendwo in der Abstellkammer herauskommt, dir strahlend entgegenläuft und sagt, schau mal, was ich gefunden habe, da drauf steht Neues Testament. Weißt du, was das ist? Wir würden den Kopf schütteln über so jemanden. Aber das war damals die Situation. Das war damals schon so weit verfallen in Gottes Volk, irgendwo im Tempel, vielleicht nur in der Abstellkammer, vielleicht irgendwo unter einem Stuhl, vielleicht irgendwo in der Ecke, lag das 5. Buch Mose. Das ist das Gesetzbuch. Und man konnte es finden, ohne zu wissen, was es eigentlich ist. Und heutzutage fragen wir uns vielleicht ganz berechtigt, was ist daran so besonders, dass sie das finden? Wir haben ja heutzutage sogar noch mal ein bisschen mehr in unserer Bibel drin. Die ist noch mal wesentlich dicker geworden in der Zwischenzeit. Das 5. Buch Mose war für Israel das, was für uns vielleicht heute die Evangelien sind. Die ersten 4 Kapitel spricht Gott nur davon, wie er sein Volk erlöst hat, wie er sein Volk liebt, warum er seinem Volk Gebote geschenkt hat, warum Gott seinem Volk den Gottesdienst geschenkt hat. Im 5. Buch Mose lesen wir zum Beispiel über Gottes Wort selber, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und mit Brot ist das ja normalerweise so, wenn wir einige Tage nicht essen, das halten wir aus. Wenn wir einige Wochen uns falsch ernähren, das bemerken wir irgendwann nicht mehr. Wenn wir uns über Jahre falsch ernähren, fallen uns irgendwann die Zähne aus. Oder sie werden gelb, oder wir werden dünn oder dick. Und so ähnlich, merken wir das hier, verhält sich das eigentlich mit Gottes Wort an dieser Stelle. Gott wurde vergessen, Gottes Wort wurde vergessen. Und Mangelernährung ist sichtbar geworden. Gottes Volk wusste nicht einmal mehr, dass es die Bibel gibt. Und vielleicht kennen wir das heutzutage manchmal nicht so drastisch. Wir würden uns ja vielleicht sogar dafür schämen, wenn wir in der Gemeinde sagen würden, ich habe die ganze Bibel noch nie gelesen. Oder ich habe es in den letzten 10 Jahren einmal durchs Neue Testament geschafft. Jeder von uns hat vielleicht auch ein anderes Lesetempo. Das ist vollkommen in Ordnung und jeder braucht vielleicht andere Portionen. Aber wir sehen hier sehr deutlich, was eigentlich der Grund war, warum es Gottes Volk so schlecht gegangen ist, warum es Erneuerung gebraucht hat. Es hat Gottes Wort vergessen, es hat das Brot vergessen, das es gebraucht hat. Und sehr oft behandeln wir die Bibel vielleicht genauso. Wir packen sie vielleicht jetzt nicht irgendwo in die Ecke und merken beim Aufräumen des Gemeindehauses, da liegt ja noch sowas, das wir seit Jahren nicht gelesen haben. Aber wir behandeln die Bibel wie eine Sammlung von guten Geschichten oder Ratschlägen, voller netter Impulse für den Tag. Und wenn wir doch irgendwie mal Hilfe brauchen und wir haben vielleicht noch das Glück und haben eine Lutherbibel, dann schlagen wir sie auf und irgendwelche hilfreichen Verse sind fett gedruckt. So hat Gottes Volk damals Gottes Wort behandelt. Vielleicht kennst du das. Das ist jetzt kein Vorwurf, aber vielleicht hast du eine Goldschnittbibel mit Rindsleder. Sie ist hochwertig, teuer, aber sie ist noch eingeschweißt. Sie ist nicht gelesen. Ist deine Bibel ein Gebrauchsgegenstand oder ist sie Dekoration? Das ist es, was wir hier so deutlich sehen. Damals im Tempel, über viele Jahre, wurde Gottes Wort nicht mehr gelesen. Gottes Wort, das Brot, das das Volk jeden Tag gebraucht hat, das der König jeden Tag gebraucht hat, ist zur Dekoration verkommen. Vielleicht hast du Kinder, vielleicht hast du auch einen Ehepartner, der nicht an Jesus glaubt und du wünschst dir, dass sie zum Glauben kommen. Du betest vielleicht seit vielen Jahren dafür, aber wenn sie deine Bibel sehen, merken sie, dass sie unbenutzt ist, dass sie keine Ecken und Kanten hat, dass sie vielleicht noch original eingeschweißt ist, dass du sie nicht benutzt, dass du sie nicht brauchst. Gott ermutigt uns hier geradezu dazu und sagt, wenn du möchtest, dass du verändert wirst, dass du erneuert wirst, dass vielleicht Menschen erstmals an Jesus glauben, die hier wichtig sind, dann hat mein Wort für dich Priorität. Mein Wort ist nicht einfach ein Nahrungsergänzungsmittel. Es ist das Hauptnahrungsmittel, wenn du im Glauben wachsen willst. Wenn du willst, dass andere zum Glauben kommen, brauchen sie Gottes Wort von dir. Sie brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel, sondern das Hauptnahrungsmittel. Deine Bibel ist keine Dekoration. Lass sie nicht im Tempel, in irgendeinem Tonkrug. Lass sie nicht in deinem Wohnzimmer irgendwo im Regal verkommen. Deine Bibel ist essentiell. Gottes Wort ist essentiell. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass Gott in dir Trauer wegen deiner Sündhaftigkeit wirkt, wenn er dich erneuert. Das seht ihr zum Beispiel in Kapitel 22 in den Versen 11 bis 13. Wir lesen von der Reaktion Josias. Josia bekommt jetzt eigentlich zu hören, seit mehreren hundert Jahren haben wir dieses Wort, vielleicht seit vielen Jahrzehnten nur, nicht mehr gelesen. Und es wird ihm vorgelesen, das fünfte Buch Mose. Als aber der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Und der König gebot dem Priester Hilkia und Ahikam, dem Sohn Schaffans und Achbor, dem Sohn Michajas und Schaffan, dem Schreiber, und Asaja, dem Kämmerer des Königs, und sprach, geht hin und befragt den Herrn für mich, für das Volk und für ganz Juda, über die Worte dieses Buches, das gefunden ist. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns in Brand ist, weil unsere Väter nicht den Worten dieses Buches gehorcht haben und nicht alles taten, was darin geschrieben ist. Dass man damals seine Kleider zerrissen hat, das ist einfach ein Ausdruck von Trauer. Wir würden vielleicht heutzutage einfach sagen, Josia ist in den Kleiderschrank gegangen und hat seinen schwarzen Anzug geholt, den er bei der Beerdigung seines Vaters getragen hat. Und den hat er die ganze Woche getragen. Wir sehen hier, was Gott eigentlich in seinem Volk bewirkt, wenn es seit Jahren sein Wort nicht gelesen hat. Wir sehen hier die Diagnose für Mangelernährung. Was passiert, wenn Gottes Volk, wenn du mangelernährt bist, wenn du Gottes Wort nicht Priorität gibst? Wir sehen hier den tiefsten Ausdruck von Trauer, von Bestürzung. Und vielleicht sagst du heute Morgen, ich habe schon seit ein paar Wochen nicht mehr Gottes Wort gelesen. Ich komme nicht immer so hinterher. Ich tue mich schwer damit, irgendwann morgens, mittags oder abends das mal reinzuquetschen, ein paar Minuten, um mir Zeit zu nehmen dafür. Und das ist okay. Damit haben wir alle unsere Herausforderungen. Das ist auch nicht das, auf was Gott hier hinaus möchte. Aber wenn ihr nochmal mit reinschaut, in Vers 13, in den zweiten Teil, Josia sagt, groß ist der Grimm des Herrn, der über uns in Brand ist, weil unsere Väter nicht den Worten dieses Buches gehorcht haben, nicht alles taten, was darin geschrieben ist. Gottes Diagnose ist sehr, sehr ernst. Gottes Diagnose ist aber vor allem auch ganz sachlich. Gott sagt, mein Wort habe ich euch gegeben, damit ihr leben könnt, wie es nach meinem Willen ist, damit ihr leben könnt mit mir, damit ihr nicht nur den Tempel habt, nicht nur einfach die Bibel, sondern damit ihr mich habt. Und eigentlich zeigt das alles, dass ihr mein Wort nicht lest, dass ihr den Tempel so verkommen lasst, dass ihr mich nicht wollt, dass ihr ohne mich leben möchtet. Die Bibel nennt das ja in der Regel Sünde und sagt uns, dass wir vor Gott schuldig sind. Und sehr oft verkehren wir die Reihenfolge. Wir sagen dann zum Beispiel, wir sind Sünder, weil wir sündigen. Gott sagt hier etwas anderes. Gott macht uns hier auf etwas anderes aufmerksam. Gott hat nicht so sehr ein Problem mit dem Verhalten seines Volkes. Auch wenn wir davon lesen, dass Gott sich gewünscht hat, dass sein Volk sein Wort hält, dass sein Volk seinem Wort Glauben schenkt, das, womit Gott tatsächlich ein Problem hat, ist unser Herz. Unser Herz zeigt sehr oft, was wirklich in uns steckt. Und wir sehen das an unseren Handlungen. Die Reihenfolge ist also nicht, weil du sündigst, bist du ein Sünder in Gottes Augen, sondern Gott sagt, weil du ein Sünder bist, weil etwas mit deinem Herzen nicht stimmt, lebst du an meinem Willen vorbei, lebst du anders, als ich es für dich möchte. Und irgendwann ist Gottes Volk damals blind geworden. Ihr Blick für Gottes Herrlichkeit, für Gottes Schönheit ist trüber geworden. Sie haben zugelassen, dass ihr Herz bestimmt hat, was wichtig ist. Und nicht Gottes Wort. Die Brillenträger unter uns werden das wahrscheinlich am besten nachvollziehen können. Als ich zum Beispiel in der 8. oder 9. Klasse war, habe ich die Welt tatsächlich nochmal mit anderen Augen sehen gelernt. Da habe ich meine erste Brille bekommen. Und habe erst gemerkt, dass ich Wochen und Monate lang mit verschwommener Sicht durch die Gegend gelaufen bin. Und so ähnlich ist das, was wir hier über Gottes Wort selbst lernen. Gott benutzt sein Wort, um deinen, um meinen, um unseren Blick als Gemeinde neu zu schärfen. Das Volk hat sich gesagt, der Tempel ist kaputt. Wir können Gott eben nicht anbeten. Irgendwann gab es vielleicht mal so etwas wie das 5. Buch Mose, die Bibel, das Wort des Gesetzbuches. Wir haben es die letzten Jahre nicht gelesen. Wir wissen wahrscheinlich gar nicht so viel drüber. Wir bekommen das schon irgendwie hin mit unserem Leben. Gottes Wort hat sich nicht mehr von Gott, Gottes Volk hat sich nicht mehr von Gottes Wort korrigieren lassen. Es hatte keinen guten Blick mehr auf die Missstände. Und wenn ihr nochmal mit reinschaut in Vers 13, wir lesen davon, dass Gott das alles hat aufschreiben lassen für sein Volk. Gott hat das, was wir in der Bibel lesen, nicht einfach nur für Menschen damals aufschreiben lassen, sondern auch für dich heute. Und Gott benutzt sein Wort mit einer Penetranz, die uns manchmal stört, um uns unser Herz zu zeigen, wer wir wirklich sind. Vielleicht bist du wie Hilkia. Du bist manchmal damit überfordert. Was ist Gottes Wille eigentlich? Wie kann ich denn jetzt eigentlich Jesus nachfolgen? Was heißt es, mit Gott zu leben? Oder du bist damit überfordert, was eigentlich in der Bibel steht. Und wir sehen hier etwas, was uns helfen kann, einen ganz praktischen Umgang mit Gottes Wort zu finden. Wir lesen nicht nur von Hilkia. Zum Beispiel in Vers 8 lesen wir von Schaffan, dem Schreiber. Hilkia und Josia wussten nicht mehr viel über Gottes Wort. Aber es gab andere, die Gottes Wort lesen konnten, die Gottes Wort auslegen konnten, die wussten, was es eigentlich bedeutet. Und eine der größten Herausforderungen heutzutage für uns ist ja sehr oft, dass wir zulassen, dass Gott seinen Finger in unsere offenen Wunden legt, dass Gott uns auf unsere Sünde hinweist. Und wir sehen hier sehr deutlich, damals hat es Gott nicht ganz unmittelbar gemacht. Wir lesen überhaupt sehr wenig von Gott, sondern wir lesen, wie Gott andere benutzt hat. In Vers 8 lesen wir davon, dass Hilkia Schaffan benutzt hat, dass Gott Schafan für Hilkia benutzt hat. Und wir lesen in Vers 11 davon, dass Gott Schafan für Josia benutzt hat, um ihn auf sein Herz hinzuweisen. Eine der wichtigsten Fragen, die wir uns manchmal stellen müssen, ist, lassen wir zu, dass nicht nur Gott, sondern dass auch andere uns auf unsere Sünde hinweisen. Auf das, was vielleicht wirklich in unserem Leben nicht nur schief läuft. Weil manchmal sieht man das ja gar nicht. Sondern dass sie uns auf unser Herz hinweisen. Wie wir leben, wie wir an Gottes Willen auch manchmal vorbeileben. Eine gute Frage dafür, vielleicht auch üblicherweise nicht die erste, wenn wir jemanden in der Gemeinde sehen, ist, dass wir ihn fragen, gibt es eine Sünde in deinem Leben, die dir gerade zu schaffen macht? Als ich das hier vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, wann mir das letzte Mal jemand so eine Frage gestellt hat beim Kaffee trinken. Mir ist es nicht eingefallen, wann. Aber wir sollten uns wünschen, dass Gott uns manchmal jemanden wie Schafan, wie Hilkia schickt, der uns mit Gottes Wort nachgeht, der uns nicht nur die schönen Verse zuspricht, nicht nur die schönen Teile, sondern wenn du dir wünschst, erneuert zu werden, Jesus nachzufolgen, brauchst du immer wieder die Erinnerung, wer du eigentlich bist. Ohne Gott, wer du ohne Jesus bist. Wir setzen das sehr oft voraus, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben, aber Gott setzt es nicht voraus. Und was wir tun können, ist, dass wir einander unsere Schuld bekennen. Auch das lesen wir hier von Josia in Vers 11. Josia zerriss seine Kleider. Josia hat es vor dem ganzen Volk getan. Jeder konnte irgendwie sehen, der König läuft gerade in Lumpen herum. Der König sieht gerade ziemlich schäbig aus. Und jeder wusste, so wie er außen aussieht, sieht er auch innen aus. Bist du jemand, der anderen seine Schuld bekennt? Der anderen gegenüber zugibt? Wo du Gottes Wort vergessen hast, wo du an Gottes Willen vorbeilebst, lebst, als ob es ihn nicht gäbe. Und bist du jemand, dem andere ihre Schuld auch bekennen dürfen und können? Oder müssen sie von dir erwarten, dass du ihnen eine Keule über den Kopf ziehst? Aber Gott bleibt nicht dabei, dass Gott uns unsere Sündhaftigkeit zeigt, wenn er uns erneuert, sondern Gott geht weiter. Gott hat keine Freude daran, uns einfach nur zu sagen, ihr seid schuldig und hier geht es nicht mehr weiter. Sondern was wir jetzt sehen, wenn ihr in Kapitel 23 schaut, ist, wenn Gott dich erneuert, dann hilft er dir, gegen Sünde zu kämpfen. Das sehen wir in den Versen 4 bis 6 in Kapitel 23. Der König gebot dem hohen Priester Hilkia und dem zweitobersten Priester und den Hütern der Schwelle, dass sie aus dem Tempel des Herrn hinaustun sollten, alle Geräte, die dem Baal und der Aschera und allem Heer des Himmels gemacht waren. Und er ließ sie verbrennen draußen vor Jerusalem im Bach im Tal Kidron und ihre Asche nach Bethel bringen. Und er setzte die Götzenpriester ab, die die Könige von Juda eingesetzt hatten, um auf den Höhen zu opfern, in den Städten Judas und um Jerusalem her. Auch die dem Baal geopfert hatten, der Sonne und dem Mond und den Planeten und allem Heer am Himmel. Und er ließ das Bild der Aschera aus dem Hause des Herrn bringen, hinaus vor Jerusalem, an den Bach Kidron und verbrennen am Bach Kidron und zu Staub mahlen und den Staub auf die Gräber des einfachen Volkes werfen. Josia geht hier auf einmal sehr, sehr drastisch gegen Sünde vor. Und was wir hier vielleicht wissen müssen, ist einfach, damals hat das nicht nur Josia betroffen, das ganze Volk hat seit mehreren Jahrzehnten sein Vertrauen ganz sichtbar, wirklich sichtbar, nicht mehr auf Gott gesetzt. Gott hat einen Tempel bauen lassen, damit er sichtbar gegenwärtig ist unter dem Volk. Und als das Volk Gott nicht mehr wollte, was hat es gemacht? Es hat sichtbar und für Gott und für jeden anderen deutlich wahrnehmbar andere Götter dort hineingebracht in diesen Tempel. Es hat deutlich und sichtbar für jeden erkennbar gezeigt, wir glauben nicht mehr an diesen Gott. Wir glauben an die Baalim. Wir glauben an Aschera. Wir glauben, dass die Planeten und Sterne Götter sind. Und Josia weiß, dass das das Kernproblem des Volkes ist. Die Herzenshaltung des Volkes drückt sich darin aus, dass das Volk andere Götter anbetet. Und wir lesen hiervon, vielleicht sogar sehr, sehr drastisch und brutal, was Josia macht. Josia geht in den Tempel und beauftragt sogar andere. Und wir lesen davon in Vers 4, dass sie die Geräte, also spezielle kleine Schalen, spezielle Weihrauchgefäße und so weiter, aus dem Tempel herausschaffen sollen. Dass sie Götzenfiguren aus dem Tempel herausschaffen. Josia geht so weit, dass er Götzenpriester, die dort in diesem Tempel und an anderen Stellen des Landes fremden Göttern geopfert haben, dass er sie absetzt. Einen Teil dieser Priester lässt er sogar umbringen. Und wir fragen uns ganz berechtigt, ist das okay, was Josia hier macht? Darf ein König, der Gott liebt, über den Gott sagt, er tat, was dem Herrn wohlgefiel und wandelte ganz den Weg seines Vaters David, wich nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken. Darf so ein König so etwas tun? Ist das okay, dass er Menschen vertreibt, die eben an andere Götter glauben? Ist es okay, ist es in Ordnung, dass er die Statuen dieser Götter zerstört und zermalmt und verstreuen lässt? Ist das in Ordnung? Liebe sieht doch eigentlich anders aus. Kann er Gott nicht auf eine andere Weise lieben? Damals ganz deutlich und auch heute nein. Wir fragen uns, warum war diese Brutalität notwendig? Und vielleicht schon vorher, heutzutage sieht Kampf gegen Sünde, dein Kampf gegen Sünde, anders aus. Aber was uns helfen kann, ist wirklich, dass wir verstehen, Sünde ist auch brutal. Das sehen wir hier. Sünde ist wie ein Krebs, der in Gottes Volk manchmal um sich greift. Das beginnt bei dir, das beginnt bei mir, das beginnt bei jedem Einzelnen von uns, wo wir Gottes Wort nicht Priorität einräumen. Sucht sich irgendwer anders seinen Platz. Das ist das, was die Bibel mit Götzendienst meint. Irgendetwas anderes will den Platz Gottes einnehmen. Irgendetwas anderes sagt uns, was richtig, was falsch ist, was gutes Leben heißt, was schlechtes Leben heißt. Und wir vertrauen darauf, dass das richtig ist. Wir sagen vielleicht auch, dir will ich vertrauen. Dir will ich nachfolgen. Sünde ist wie ein Krebs, der streut die ganze Zeit. Und wir lesen das hier am deutlichsten zur Zeit von Josia. Sein Vater und sein Großvater haben über viele Jahrzehnte darauf hingearbeitet, dass Gottes Wort vergessen wird. Sie haben dem Volk vorenthalten, wer Gott eigentlich ist, was dieser Gott, den sie vergessen haben, eigentlich für sie getan hat. Er hat sie aus Ägypten herausgeführt. Er hat ihnen ein Land geschenkt. Er hat ihnen einen König geschenkt, der sie immer wieder an Gottes Handeln erinnern sollte. Und das Volk hat es vergessen. Und diese miserable, diese schreckliche Situation ist nicht das Ergebnis davon, dass Gott sein Volk vergessen hat. Es ist das Ergebnis von dem, was das Volk haben wollte. Und wenn Sünde wie ein Krebs ist, der dauernd um sich streut, dann muss dieser Krebs behandelt werden. Wir würden ja vielleicht heutzutage den Kopf schütteln über jemanden, der krank ist und nicht zum Arzt geht, sondern der sagt, dann bin ich eben krank. Kann man nichts machen. Jeder wird mal krank. Vielleicht bleibe ich das auch noch die nächsten Jahre. Wir schauen mal, wie das weitergeht mit meiner Krankheit. Gott will die Krankheit unserer Sünde heilen. Das sehen wir an Josia sehr, sehr deutlich. Der Prediger John Owen hat einmal auch in ähnlich drastischer Weise über Sünde gesagt, töte die Sünde in deinem Leben oder sie tötet dich. Josia geht drastisch gegen Sünde vor, weil das, was Sünde mit uns macht, wenn wir Gottes Wort vergessen, auch drastisch ist. Was wir hier aber sehen und was für uns vielleicht heutzutage sehr, sehr wichtig ist, wir kämpfen nicht gegen Sünde, wie es Josia getan hat. Nicht mit Gewalt, sondern die Bibel zeigt uns, das Neue Testament vor allem immer wieder, dass wir dem vertrauen, der unsere Sünde besiegt hat. Vielleicht kämpfst du seit vielen Wochen mit Stolz oder mit Ärger. Vielleicht bist du heute Morgen hier in den Gottesdienst gekommen und hast dich nicht darauf gefreut, manche zu sehen. Das ist es, womit Gott wirklich ein Problem hat. Gott ist ehrlich. Gott ist immer ehrlich, wenn er die Diagnose über unser Leben stellt. Aber Gott sagt uns auch, wie er unsere Krankheit, unseren Krebs, unseren Sündenkrebs heilen möchte. Und wir sehen das hier, wenn ihr nochmal mit reinschaut in die Verse 4 bis 6, Kapitel 23, daran, dass Josia nicht einfach allein irgendwelche Pläne macht und umsetzt. Josia ruft Hilkia, den Hohepriester. Er ruft den zweitobersten Priester. Er ruft die Hüter der Schwelle. Und sie gehen zusammen gegen Sünde vor. Der Ort, an dem Gott heutzutage dich erneuert, indem er deine Sünde heilt, ist die Gemeinde. Es ist nicht mehr Hilkia, es ist nicht mehr der zweitoberste Priester, es sind nicht mehr die Hüter an der Schwelle, sondern ist es dir klar, wenn du hierher kommst, wenn du dich mit anderen aus der Gemeinde triffst, ob das im Hauskreis ist, in der Jugend, im Gebetstreffen, Gott will dich befreien von dem, was dich von ihm fernhält. Oder kommst du her mit der Einstellung und mit dem Wunsch, ich möchte vielleicht unterhalten werden, oder muss derjenige jetzt heute auch wieder neben mir sitzen? Er nervt mich doch schon seit Wochen. Das ist es, womit Gott ein Problem hat. Und Gott heilt uns von unseren Problemen, indem er sie uns zeigt und indem er die Gemeinde dazu nutzt. Die Gemeinde ist der Ort, an dem wir vielleicht nicht so vorgehen wie damals gegen Sünde, aber an dem wir ermutigt werden, an dem wir korrigiert werden durch Gottes Wort und an dem wir andere ermutigen, korrigieren, sie unterstützen können, im Glauben voranzukommen, wirklich auch den Kampf gegen Sünde aufzunehmen, den Kampf gegen unsere Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Geboten. Ist es dir ein Anliegen, wenn du in die Gemeinde kommst, dass die anderen, wenn sie gemeinsam mit dir Gott anbeten, wenn sie gemeinsam auf Gottes Wort hören, dass sie danach verändert werden? Die Apostel fordern uns im Neuen Testament immer wieder dazu auf, andere zu ermutigen, im Glauben weiter voranzugehen, nicht mehr an Sünde festzuhalten. Ist es das, was dir auch ein Anliegen ist? Oder verdrehst du die Augen, wenn du jemanden siehst, der vielleicht seit Wochen, seit Monaten etwas tut, was eindeutig falsch ist, was ihm schadet, was anderen schadet, was ihm in seiner Beziehung zu Gott schadet, was sie zerstören kann auf Dauer? Schaust du dann weg? Oder willst du ihm helfen? Und ist dir klar, dass du auch solche Hilfe brauchst? Nimm solche Hilfe in der Gemeinde in Anspruch. Der Gottesdienst ist der erste Ort, dafür ist die erste Veranstaltung. Hier hören wir Gottes Wort immer wieder deutlich. Hier beten wir Gott gemeinsam an. Und dann gibt es Möglichkeiten wie ein Hauskreis, das Gebetstreffen. Auch eure Andachten als Familie, wenn ihr gemeinsam Gottes Wort lest, das ist der Weg, wie Gott uns hilft, ihn klarer zu sehen, unsere Sünde klarer zu sehen und gemeinsam gegen unsere Sünde vorzugehen. Es bleibt aber nicht dabei, dass Gott dir sagt, kämpf gegen Sünde, sondern Gott richtet unseren Blick auch sehr deutlich nach vorne. Wenn Gott dich nämlich erneuert, dann teilst du die Freude an ihm mit anderen. Das seht ihr in Kapitel 23, in den Versen 2 und 3 und 21 bis 23. Josia ruft das ganze Volk zusammen. Sie kämpfen seit Wochen gegen diesen Götzendienst im ganzen Volk. Sie zerstören Götzenfiguren, die Menschen davon abhalten, Gott wirklich zu lieben. Und dann lesen wir, was Josia noch macht. Und der König ging hinauf ins Haus des Herrn, in den Tempel, und alle Männer Judas und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm, Priester und Propheten und alles Volk, klein und groß. Und man las vor ihren Ohren alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Haus des Herrn gefunden war. Und der König trat an die Säule und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass sie dem Herrn nachwandeln sollten und seine Gebote, Ordnungen und Rechte halten, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, um zu erfüllen die Worte dieses Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Und alles Volk trat in den Bund. Hier passiert etwas, was eigentlich jedes Jahr hätte passieren sollen. Gottes Volk erneuert seine Beziehung mit Gott. Das ist vielleicht so, wie wenn Ehepaare ihren Hochzeitstag feiern. Wenn wir den Geburtstag von Kindern feiern. Wir erinnern uns an ein besonderes, an ein schönes Ereignis. Und wenn jemand geboren wurde, dann wird er nicht jedes Jahr neu an seinem Geburtstag geboren. Wenn ihr verheiratet seid, heiratet ihr nicht jedes Mal neu an eurem Hochzeitstag. Aber ihr erinnert euch an etwas, was euch wichtig ist, an eine Beziehung, an eine Person, die wertvoll ist. Und das ist es, was hier passiert. Gott erinnert sein Volk daran, ich will euer Gott sein. Ich will für euch wichtig sein. Ihr seid für mich wichtig. Das ist der Bund, den wir erneuern. Und wir lesen in den Versen 21 bis 23 folgendes. Der König gebot dem Volk, haltet dem Herrn, eurem Gott, Passa, wie es geschrieben steht in diesem Buch des Bundes. Denn es war kein Passa so gehalten worden, wie dies von der Zeit der Richter an, die Israel gerichtet haben. Und in allen Zeiten der Könige von Israel und der Könige von Juda, so in dem 18. Jahr des Königs Josia wurde in Jerusalem dies Passa gehalten, dem Herrn. Das letzte Passafest, wir würden vielleicht heutzutage sagen, Ostern, wurde 600 Jahre vorher gefeiert. Zur Zeit, als das Volk in das Land gekommen ist, zur Zeit Josuas, hat sich das Volk das letzte Mal daran erinnert, dass Gott liebevoll ist, dass Gott gütig ist, dass Gott sein Volk erlöst und versorgt hat. 600 Jahre lang hat Gottes Volk sich nicht mehr daran erinnert. Wir würden vielleicht heutzutage über eine Gemeinde den Kopf schütteln, die bereits 2, 3, vielleicht 5 Jahre lang kein Ostern mehr feiert, weil sie sagen, das ist uns egal, gibt Wichtigeres. Gottes Volk hat damals 600 Jahre lang sich nicht mehr daran erinnert, was Gott für sie getan hat. Und manchmal verhalten wir uns so. Wir können uns ja vorstellen, es würde Eltern geben, die zum Beispiel geheim halten, dass sie ein Kind bekommen haben. Wir würden den Kopf schütteln über solche Eltern, die das erste Mal ein Kind bekommen und es nicht jedem mitteilen. Wir sind Eltern geworden. Wir freuen uns über unser Kind. Wir würden sagen, es ist merkwürdig. Freude will immer geteilt werden. Das ist es, was wir hier eigentlich sehen. Das Passafest, der Bund, sie erinnern uns an das Evangelium. Gott ist nicht gegen dich, wenn er ein Problem mit deiner Sünde hat. Gott ist für dich. Darum hat Gott dich erlöst. Josia muss sein Volk daran erinnern, Gott ist nicht gegen uns. Gott ist für uns. Gott will uns nicht vernichten. Gott will uns erneuern. Gott will uns verändern. Gott will unser Herz verändern. Freude an Gott will geteilt werden. Und Gott teilt seine Freude mit uns. Und tatsächlich sehen wir auch hier wieder, Josia behält seine Freude nicht für sich. Er teilt sie mit anderen. Er sucht damals das Volk und vielleicht heutzutage die Gemeinde, den Ort, an dem Menschen die Freude an Jesus miteinander teilen. Der Ort, an dem Menschen zusammenkommen, um Gott anzubeten, um Gott zu ehren. Wenn du dich fragst, warum bekehrt sich mein Nachbar nicht, obwohl ich ihm seit vielen Jahren eigentlich erzähle, wer Jesus ist, obwohl er eigentlich seit vielen Jahren weiß, dass ich in die Gemeinde gehe, vielleicht stößt uns Josia hier auf etwas ganz, ganz Wichtiges und Entscheidendes. Wir vergessen sehr oft, dass das Evangelium eine frohe Botschaft ist. Auch wenn Gott uns manchmal auf sehr unbequemem Weg dahin führt. Wir vergessen sehr oft, dass es bei Gottes Wort, dass es, wenn es um Gott selbst geht, es nicht darum geht, dass wir Pflichten erfüllen. Damals auch nicht. Gott hat sein Volk nicht gerufen, um Regeln einzuhalten. Gott hat sein Volk gerufen, damit sie ihre Freude an ihm finden. Behalte diese Freude nicht für dich, wenn du sie hast, an Gott. Aber teile sie auch. Gib sie weiter. Erzähl sie deinen Freunden. Erzähl es vor allem auch deinen Kindern, deinem Ehepartner. Erzähl es der Gemeinde. Wir vergessen sehr oft, das Evangelium heißt nicht Regeln einhalten. Dass Gott uns erlöst hat, heißt nicht, dass wir ihm etwas schuldig sind, sondern Gott erlöst sein Volk, damit wir unsere Freude bei ihm finden können. Es ist nicht umsonst, dass das Passafest und dass auch dieser Bundesschluss damals, dass es Feste waren. Das war keine Pflicht, das war keine bloße Tradition, die man abgeleistet hat. Das war ein Freudenfest, zu dem das ganze Volk zusammengekommen ist. Zuletzt sehen wir, wenn Gott seine Gemeinde erneuert, dann brauchst du jemand Größeren als Josia. Das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte bisher. Alles ist okay. Alles ist gut geworden. Das Volk lebt wieder nach Gottes Willen. Gottesdienst kann wieder stattfinden. Sie haben wieder verstanden, erkannt, sind neu ergriffen worden. Wir brauchen Freude an Gott. Gott verdient unsere Anbetung. Gott ist es wert, dass wir ihn lieben, dass wir ihn anbeten. Und dann lesen wir in Kapitel 23, in den Versen 25, 27 und 29 bis 30 Folgendes über Josia. Seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz des Mose, und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Doch kehrte sich der Grimm nicht ab, der Grimm des Herrn nicht ab, mit dem er über Juda erzürnt war, um all der Ärgernisse willen, durch die ihn Manasse erzürnt hatte. Und der Herr sprach: Ich will auch Juda von meinem Angesicht tun, wie ich Israel weggetan habe, und will diese Stadt verwerfen, die ich erwählt hatte, Jerusalem und das Haus, von dem ich gesagt hatte, mein Name soll dort sein. Und dann lesen wir weiter ab Vers 29 über Josia. Zu seiner Zeit zog der Pharao Necho, der König von Ägypten, herauf gegen den König von Assyrien an den Strom Euphrat. Und der König Josia zog ihm entgegen, aber Necho tötete ihn in Megiddo, als er ihn sah. Und seine Männer brachten den Toten von Megiddo und führten ihn nach Jerusalem und begruben ihn in seinem Grabe. Und das Volk des Landes nahm Joahas, den Sohn Josias, und sie salbten ihn und machten ihn zum König an seines Vaters Statt. Josia ist nicht einfach eines natürlichen Todes gestorben. Wir lesen eigentlich davon, dass Gott die Möglichkeit geschenkt hatte, dass sein Volk sich wieder ihm dauerhaft zuwendet, dass sein Volk wirklich erneuert worden ist durch dieses Evangelium im Alten Testament damals. Aber Josia scheitert. Josia stirbt nicht einfach mit 60, 80, 90. Josia stirbt mit 39 Jahren. Der König, von dem sich vielleicht alle erhofft haben. Jetzt verändert sich etwas in unserem Volk. Wir würden vielleicht heutzutage sagen, jetzt verändert sich vielleicht wirklich mal etwas, wie ich es mir wünsche, in meinem Leben. Ich habe auf einmal viel mehr verstanden, wer Gott eigentlich ist. Auf einmal passiert etwas und Gott lässt diesen König scheitern. Josia stirbt auf dem Schlachtfeld. Und wir fragen ganz berechtigt und wirklich, ist Josia gescheitert oder nicht? Über Josia selber wird ja gesagt, wenn ihr nochmal mit reinschaut in eure Bibel, in den Versen 25 bis 27, dass es keinen König wie ihn gegeben hat, durch den Gottes Volk erneuert worden ist. Keinen König wie ihn, der sein Volk wieder zu Gott zurückgeführt hat. Und nach ihm gab es auch niemanden mehr wie ihn. Gott bleibt nicht dabei. Gott lässt nicht zu, dass sein Volk verloren geht. Gott lässt sein Volk, überlässt sein Volk nicht einfach seinem Schicksal. Wenn ihr Matthäus 1 mit aufschlagt, sehen wir das am deutlichsten in den Versen 11 und 16. Dort lesen wir über Josia. Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Und dann geht das so weiter, bis wir lesen über einen Nachfahren von Josia. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Gott lässt nicht zu, dass sein Plan scheitert um sein Volk, dass sein Plan scheitert, um dich immer wieder zu erneuern. Vielleicht erlebst du seit vielen Wochen, Tagen, Monaten, vielleicht auch seit anderthalb Jahren mittlerweile, eine Krise. Es ist anstrengend, zum Gottesdienst zu kommen. Es ist enttäuschend, in die Gemeinde zu kommen. Es fordert viel mehr als früher, Jesus in dieser Welt nachzufolgen. Es ist aufwendig, man muss eine Maske tragen. Man muss darum beten, dass wirklich Gottesdienst stattfinden darf. Und du fragst dich vielleicht, wohin geht das eigentlich? Scheitert Gott nicht langsam an den Umständen, in denen wir leben müssen? Gott sagt ganz deutlich, ich scheitere nicht. Nach Josia wurde sein Volk weggeführt in die Gefangenschaft, in ein Exil. Mehrere Jahrzehnte gab es nicht mal mehr einen Tempel, keine Stadt mehr, keine Bibel, gar nichts. Aber wir sehen, dass Gott sein Volk nicht vergessen hat. Gott hat Josia nicht vergessen. Und Gott warnt uns davor, vertraue nicht auf irgendwelche menschlichen Versuche, das irgendwie am Laufen zu halten. Vertraue auch nicht darauf oder hab auch vor allem nicht Angst davor, dass Menschen Gottes Plan zunichte machen können. Gott hat damals seinen Plan mit Josia verfolgt. Gott hat seinen Plan mit Josia so weit verfolgt, dass es sogar jemanden gab, der wichtiger, der größer war als Josia. Nicht sein Sohn, nicht sein Enkel, noch nicht mal seine Urenkel, sondern viele Generationen nach Josia ist ein anderer König gekommen. Ist ein König gekommen, der nicht Baals Statuen zerstört hat, der sie nicht zermalmt hat, verbrannt hat und irgendwo in den Fluss geworfen hat, sondern ein König, der unsere Schuld bezahlt hat, der deine Schuld bezahlt hat, der dir hilft, Krisen auszuhalten. Wir haben heute viel davon gehört, dass Gott sein Volk erneuert, dass Gott sein Volk nicht loslässt. Und manchmal fühlt sich das ja so an, als ob Gott uns alleine lässt, als ob Gott uns enttäuscht oder vergessen hat. Wir sehen es nirgends deutlicher als vielleicht wirklich hier. Gott nimmt sich die Zeit, die er braucht, aber Gott übersieht dein Leid nicht. Gott übersieht und vergisst deine Enttäuschung nicht. Und wenn es so etwas gibt wie eine biblische Blaupause für Erneuerung, dann sehen wir schlussendlich, dass Gott uns heutzutage auf sein Wort aufmerksam macht. Gott schenkt dir eine neue Wertschätzung für sein Wort, für das Evangelium. Wenn Gott dir deine Sündhaftigkeit zeigt, dann lässt er dich erkennen, wer du eigentlich vor ihm bist. Und Gott gibt dir die Verheißung, dass er dir hilft, gegen Sünde anzukämpfen. Teil die Freude daran mit anderen. Und vor allem, wenn du heute irgendetwas mitnimmst, aus dem, was wir uns angeschaut haben, wachs an deiner Freude, in deiner Freude an Jesus, der größer ist, der besser ist, der treuer, der zuverlässiger ist als Josia. Lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Wir danken dir dafür, dass du dein Volk nicht vergisst. Wir beten dich an dafür, dass du treu bist, dass du gütig bist, dass du uns nicht uns selbst überlässt. Wenn wir uns manchmal ganz dringend Erneuerung wünschen, Veränderung, persönlich oder als Gemeinde, und wir merken, dass es nicht vorangeht, wenn wir merken, wir kommen nicht voran mit unseren Versuchen, wir danken dir dafür, unser Vater, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast, um uns zu erlösen von unserer Schuld. Und dass es dein Geist ist, der uns festhält bei dir, der uns zu deinem Wort führt, der uns immer wieder neu zu Jesus führt. Wir bitten dich ganz besonders, dass du uns aufmerksam machst, wo wir uns viel zu leicht mit dem Status quo abfinden, wo wir Dinge einfach hinnehmen, wie sie sind. Hilf uns durch dein Wort zu wachsen. Hilf uns durch dein Wort, durch das Evangelium erneuert zu werden. Und führe uns immer wieder zu Jesus, der uns den Weg vorangegangen ist, den wir nachlaufen dürfen. Wir danken dir dafür, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun, sondern dass es dein Geist und dass es dein Wort sind, die uns diesen Weg zeigen. Dafür loben wir dich und beten dich an. Amen.